Wir sind in Kapitel 25 in der Apostelgeschichte. Wir begleiten Paulus, die letzten Monate seines Lebens. Wir haben gesehen, wie er nach Jerusalem geht, auch wenn ihm Probleme und schwere Zeiten verheißen werden, auch von den Geschwistern, wird prophezeit, dass die Zeit schwer wird. Sie versuchen, ihn zu verhindern. Seine Geschwister tun alles, um ihn davon abzuhalten. Dennoch geht er zielstrebig nach Jerusalem. Und in Jerusalem warten die reisenden Wölfe auf ihm, das Sanhedrin, die Sadduzäer und Pharisäer. Und sie wollen ihn gerade in Stücke reißen und Lysias taucht auf, beobachtet die Situation von der Kaserne, greift ein, nimmt Paulus gefangen und bewahrt ihn so von seinen Brüdern. Lysias wird mit der ganzen Situation nicht fertig und bringt ihn zu Felix. Und wir haben letzte Woche Felix und seine Frau Drusilla gesehen, wo sie herkommen, was das für Menschen sind, die in Autorität stehen über andere. Dann von Felix zu Festus, das heißt Felix Zeit als Statthalter ist zu Ende. Wir haben gesehen, dass manche Ausleger Felix sogar als eine Ratte bezeichnen. Er war so verkommen und so kaputt, dass eigentlich nichts Gutes an ihm blieb, ihm oder aber auch seine Frau. Menschen, die verkommen waren, Menschen, die verkommen sind, Felix gibt sein Amt ab als Statthalter und Festus übernimmt. Zwischen die Zeit, wo Paulus vor Felix steht und die Zeit, wo Festus übernimmt, vergehen etwa 2 Jahre. Das heißt, diese 2 Jahre verlebt, das ist richtig? Paulus in der Burg am Strand im Mittelmeer oder am Mittelmeer in Caesarea. Also kein Gefängnis im traditionellen Sinn, sondern weil er ja Römer ist, bekommt er eine extra Behandlung und darf auch Besuch empfangen. Wir haben gesehen, dass dennoch aber kein Besuch kommt. Paulus letzten Jahren sind einsame Jahren. Er ist umgeben von Menschen, die ihm zerstören wollen. Seine eigenen Brüder, die Juden, wollen ihm, egal wie, mit legalen oder illegalen Mitteln zerstören. Wir haben auch gesehen, dass die Sadduzäer und Pharisäer so stark waren, so aggressiv und so böse, dass Paulus mit 470 Soldaten geschützt werden müsste während sein Transport. Wir haben sicherlich alle mal gesehen oder vermutet, dass es irgendwie ein wichtiger Gefangener ist, wenn die Polizei so durch die Stadt fährt mit Motorrädern und diese großen grünen Panzerwagen, Blaulicht und man vermutet, da muss ja wirklich jemand Gefährliches sitzen in den Wagen. Paulus gilt als gefährlich, war aber überhaupt nicht gefährlich. Er musste geschützt werden vor diesen religiösen Menschen. So gefährlich und hart können religiöse Menschen sein. Paulus also in der Geborgenheit, der römischen Macht da in Caesarea am Mittelmeer. 2 Jahre Ruhe hat er. Dann kommt, lesen wir in Vers 1 von Kapitel 25, Festus ins Land. In Caesarea. Und nachdem er 3 Tage in Caesarea ist, zieht er auch nach Jerusalem. Jerusalem ist ja die Hauptstadt. Und wir lesen, als nun Festus ins Land gekommen war, zog er nach 3 Tagen von Caesarea hinauf nach Jerusalem. Da erschienen die hohen Priester und die angesehensten der Juden vor ihm gegen Paulus und drangen ihm. Es sind 2 Jahre vergangen. Das Erste, was geschieht, als Festus auftaucht, ist Thema 1. Das ist schon 2 Jahre Thema 1. Deren Hass, ihre finstere Aggressionen gegenüber Paulus, das hat sie nicht losgelassen. Das hat sie Tag und Nacht beschäftigt und sie haben nur darauf gewartet, dass es sich wieder mal eine Möglichkeit ergibt, Paulus zu töten. Jetzt, wo Festus hier ist, bearbeiten sie ihn. Und wir lesen in Vers 3, und baten ihn um die Gunst, dass er Paulus nach Jerusalem kommen ließ, aber nicht zur Verhandlung, denn sie wollten ihm einen Hinterhalt legen und ihm unterwegs umzubringen. Da antwortete Festus Paulus, werde weiter in Gewahrsam gehalten in Caesarea, er selber aber werde in Kürze wieder dahin ziehen. Die nun unter euch ermächtigt sind, sprach er, die lasst mit hinabziehen und den Mann verklagen, wenn etwas Unrechtes an ihm ist. Also, wenn ihr was von Paulus wollt, ich hole ihn nicht her, das ist mir zu gefährlich. Ihr dürft aber mitkommen nach Caesarea. Und so kommen sie mit nach Caesarea, nachdem der Festus 8 bis 10 Tage in Jerusalem gewesen ist. Und Festus beschäftigt sich mit Paulus und die Anklage des Hohen Rates. Paulus verteidigt sich, er steht immer wieder selbst. Paulus ist alleine in dem Ganzen, von seinen Brüdern immer noch in Stich gelassen. Und Festus kommt nicht weiter. Dann plötzlich taucht, lesen wir in Vers 13, ich mache einige Sprünge hier, weil wir mehr als ein Kapitel heute Abend machen wollen, dass ein König Agrippa mit seiner Frau, hier steht auf Deutsch, ich hoffe, ich lese es richtig, Berenike, oder? Berenike? Eigentlich Bernice. Das lässt sich besser auf Französisch aussprechen. Berenike, hast du gesagt, spricht man das aus. Also Bernice ist Name, den kennen wir auch heute noch. Und der Agrippa ist König im Norden Israels. Und seine Frau Bernice ist mit ihm verwandt. Sie ist so eine Art entfernte Cousine. Diese Bernice ist im Moment mit Agrippa zusammen. Später wird sie mit Titus zusammen sein, der Titus, der Jerusalem zerstört. Und diese Bernice ist die Schwester von Felix Frau, die wir im Kapitel 24 24 erwähnt haben. Also blaues Blut. Dieser Bernice bleibt aber nicht bei Titus, sondern kehrt irgendwann zu Agrippa zurück. So erzählt uns das zumindest die Geschichte. Agrippa und Bernice besuchen Festus in Caesarea. Vers 13. Nach einigen Tagen kam König Agrippa und Berenike nach Caesareas Festus zu begrüßen. Die pflegten die Beziehung zueinander, auch gerade in Situationen, die prekär waren. Dann der Festus musste gegenüber den Kaiser Rechenschaft ablegen für sein Handeln. Und er dürfte nicht den Kaiser den Eindruck geben, dass er die Situation nicht im Griff hat. Und musste davon ausgehen, da Paulus ein Römer ist, dass diese Sache, die ja das ganze Volk jahrelang beschäftigt, in Israel zu Ohren des Kaisers kommt. Und aus diesem Grund hat Festus es als eine Möglichkeit gesehen, Agrippa zu Rat zu ziehen. Und als sie mehrere Tage dort waren, Vers 14, legte Festus dem König die Sache des Paulus vor und sprach: Da ist ein Mann von Felix als Gefangener zurückgelassen worden. Der Agrippa ist auch ein Nachkomme von Herodes. Er ist, glaube ich, der Großsohn, heißt das Sohn, von Herodes. Enkel. Agrippa hört zu, und wir lesen in Vers 18, dass Festus zu ihm meint: Da ist nichts mit dem Mann. Ich finde nichts an ihm. Letzte Woche haben wir gesehen, wie wir eigentlich hier Parallelen sehen können zwischen die Geschichte von Paulus und die letzten Tage des Lebens Jesus. Hin und her geschoben. Keiner will die Verantwortung übernehmen. Das Volk will ihn tot sehen, die religiösen Menschen, aber keiner will die Verantwortung übernehmen für das Todesurteil. Und die römische Richter, Beamten finden keine Schuld. Als seine Ankläger, lesen wir in Vers 18, auftraten, brachten sie keine Anklage vor wegen Vergehen, wie ich sie erwartet hatte. Agrippa hört Festus und dann auch später den Paulus. Festus holt den Paulus. Und aus dieser Begegnung wird eine Großveranstaltung. Das ist so eine Art Happening. Wir gucken uns ja eine Menge, wir nicht, Menschen heute, die zu viel Fernsehen gucken, dazu gehören wir nicht, gucken uns eine Menge Müll an dem Fernsehen heutzutage als Menschen. Ne? Diese ganze ich weiß nicht einmal, wie die heißen, nachmittags, da wo auch Kinder gucken könnten, gibt es diese Gerichtsverhandlungen im öffentlichen Fernsehen, wo, das sind ja auch letzten Endes, glaube ich, Schauspieler. Es ähnelt so einer Art Live-Übertragung einer Gerichtsverhandlung. Und das geht immer um Reizthemen, also verdrehte komische Beziehungen und Gewalt und verdrehte Sexualität und alles andere. Und Leute sitzen und gucken sich das an, wie andere deren Wäsche gewaschen wird für die Öffentlichkeit. Schmutzige Wäsche. Und das ist hier so eine Art Happening. Das gab es auch schon in Caesarea. Wir lesen in Vers 23, und am nächsten Tag kamen Agrippa und Bernice mit großem Gepränge und gingen in den Palast. Also eigentlich hier ist, die Luther-Übersetzung sagt Palast, was steht bei euch? Auch Palast. Eigentlich ist das das Amphitheater. Direkt am Meer. Diese große, offene Veranstaltung, das war auch üblich da mal, wie gesagt. Ich habe selber da drin gestanden und ich musste an Paulus denken, als ich da dran stand in dem Amphitheater. Hier stand Paulus mal vor 2000 Jahren. Es ist schon ein Erlebnis, in Israel gewesen zu sein. Es wird alles plötzlich richtig materiell. Man kann es sehen und anfassen. Und wenn ihr mal 700 oder 800 oder 1000 Euro zu viel auf dem Konto habt, dann macht das mal. Macht eine Reise nach Israel. Das lohnt sich wirklich. Ich bin damit beschenkt worden und bin heute noch dankbar dafür. Und wenn es sich die Gelegenheit noch mal ergebe, würde ich sofort hinfahren und würde diesmal das mehr genießen, Uschi lacht schon, als das erste Mal, bin ich sicher. Uschi würde sicherlich auch morgen wieder nach Israel, wenn es möglich wäre. Gut vorbereiten auf die Reise, gerade die Apostelgeschichte wird lebendig und die Evangelien am See Genezareth. Ja, also hier sehen, mit großem Gepränge und gingen in den Palast mit den Hauptleuten und vornehmsten Männern der Stadt. Und als Festus es befahl, wurde Paulus gebracht. Und Festus sprach, König Agrippa und all ihr Männer, die ihr mit uns hier seid, da seht ihr den, und deshalb die ganze Menge der Juden in Jerusalem und auch hier in mich drang, und schrie, er dürfe nicht länger leben. Als ich aber erkannte, dass er nichts getan hatte, das des Todes würdig war, und er auch selber sich auf den Kaiser berief, beschloss ich, ihn dorthin zu senden. Etwas Sicheres über ihn aber habe ich nicht, dass ich meinen Herrn schreiben könnte. Darum habe ich ihn vor euch bringen lassen, vor allem aber vor dich, König Agrippa, damit ich nach geschehenen Verhör etwas hätte, was ich schreiben könnte. Okay, wir lesen ein bisschen weiter. Es wird nachher deutlich, warum Festus das hier Agrippa eigentlich zutraut. Es gibt einen Grund, warum Festus meint, in Agrippa eine Hilfe zu haben. Denn es erscheint mir unsinnig, einen Gefangenen zu schicken und keine Beschuldigungen gegen ihn anzugeben. Ich kann ihn doch, er verlangt zum Kaiser, aber ich kann ihn doch nicht schicken. Dann da ist keine Anklage da. Ist dummes Zeug, was diese, ich sage das einfach, besessene Pharisäer und Sadduzäer ihm vorwerfen. Die wollen einfach einen Mensch töten, mir nicht. Und ich sage es immer wieder, wir dürfen nicht vergessen, das sind religiöse Menschen, die ständig mit der Schrift arbeiten, die ständig im Tempel sind, die ständig beten, die ständig fromme Sprüche klopfen. Agrippa aber in Vers 26, in Kapitel 26, Vers 1, Agrippa aber sprach zu Paulus, es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verantwortete sich. Also, das war so üblich, gerade in der Beziehung zwischen ein Jude und ein Mann wie Agrippa, der König, weil Agrippa halb Jude und halb Edomiter war. Und Agrippa kannte, wie Herodisch, die jüdische Schriften, die hatten es studiert. Und Paulus streckt seine Hand aus in Freundschaft und bittet ihm sozusagen als Halbbruder: Es ist mir sehr lieb, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir verantworten soll, wegen aller Dinge, deren ich von den Juden beschuldigt werde, vor allem, weil du alle Ordnungen und Streitfragen der Juden kennst. Du bist kein Römer. Du bist ein halber Hebräer. Du kennst unser Denken, unsere Kultur. Die Schrift hast du gelesen. Du kannst mich vielleicht eher verstehen als andere. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Mein Leben von Jugend auf, wie ich es von Anfang an unter meinem Volk und in Jerusalem zugebracht habe, ist allen Juden bekannt. Ich lebe offen vor Gott und vor den Menschen. Ich habe keine Geheimnisse, die mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollten. Denn nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. Und nun stehe ich hier und werde angeklagt wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die unseren Vätern von Gott gegeben ist. Ich glaube nicht anders als all dem, was du kennst. Ich glaube auch nichts anders als das, was die Pharisäer und Sadduzäer glauben. Ich berufe mich auch auf nichts anders als deren Schriften. Hier ist es nicht eine menschliche Auseinandersetzung, hier ist es eine geistliche Auseinandersetzung, sagt Paulus. Und zwar, ich habe es mit meinen Brüdern und meine Brüder mit mir. Auf ihre Erfüllung hoffen die 12 Stämme unseres Volkes, wenn sie Gott bei Tag und Nacht beharrlich dienen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, o König, von den Juden beschuldigt. Es wird von Messias im Alten Testament gelehrt. Vom Messias wurde prophezeit. Und von und über diesen Messias habe ich was zu sagen. Etwas, was in den Schriften steht. Warum wird das bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Wir sprechen jetzt von den jüdischen Glauben. Gott hat durch die Propheten gesagt, es kommt ein Messias. Wieso ist es, dass ihr nicht daran glauben könnt? Ihr, meine Brüder, Sadduzäer und Pharisäer, du selbst, wie kann es sein, dass ihr nicht daran glauben könnt? Nur, weil es darum geht, dass dieser Jesus vom Tod auferstanden ist und jetzt mitten unter uns ist durch den Heiligen Geist. Das sagt er. Er ist lebendig. Er ist nicht tot, er ist auferstanden. Und er sagt an anderen Stellen, haben wir gelesen, und ihr Pharisäer, ihr glaubt ja an der Auferstehung. Die Sadduzäer zwar nicht, aber ihr Pharisäer, ihr glaubt doch an der Auferstehung. Was habt ihr denn gegen mich? Ich habe nur gesagt, dieser Jesus ist auferstanden und mir erschienen. Gott kann alles. Wir haben Probleme oft als Menschen zu glauben, dass etwas geschehen kann. Wenn ich sage, ich kann 5,5 Meter hoch springen, hier glaubt mir keiner. Und da habt ihr auch, ist auch euer gutes Recht, das stimmt ja auch, kann ich nicht. Aber wenn ich sage, mein Neffe, der, wie heißt Pole Vaulter, wie heißt das auf Deutsch? Stabhochspringer ist. Er kann das. Dann habt ihr gar kein Problem, es zu glauben. Es ist nicht die Situation, sondern derjenige, der dahinter steht, der die Veränderung bewirken soll. Wir sagen uns immer, Gott sind alle Dinge möglich. Paulus sagt, das ist doch ein Klacks. Gott, der die Schriften geschrieben hat, dessen Wort durch die Propheten uns gegeben worden ist, er kann das doch. Das ist doch ein Klacks für ihn, Jesus vom Tod aufzuerwecken, wenn er tatsächlich der Schöpfer ist. Psalm 8 ist solch ein schönes Bild von dem, was Gott eigentlich ist und im Kontrast dazu, was wir für Menschen sind, wer wir sind und wozu wir in der Lage sind und wozu eigentlich Gott in der Lage ist. David, ich lese Psalm 8 so unheimlich gern. Eigentlich den Psalm, man sollte es auswendig lernen. Im Neuen Testament steht, grüßt euch mit Bibelworte, mit Psalmen. Was heißt das? Dass jedes Mal, wenn ich Uschi treffe, fange ich an, Psalm 23 zu singen? Nein, das würde ihr wahrscheinlich den Glauben nehmen. Das bisschen Glaube, was sie hat, noch nehmen. Nee, es heißt, wenn ich Uschi begegne, und das ist das, was meine Beziehung zu Uschi stärkt, ist, ich spreche über die Größe und die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes. Doch nicht über die Probleme hier in der Gemeinde, die Probleme, die wir haben mit Geschwistern, sondern nein, das, was uns verbindet, ist diese Hoffnung, die Herrlichkeit und die Größe Gottes. Der Gott, der Milliarden von Sterne in der Milchstraße stellte und davon wiederum Millionen ähnliche Galaxien, die das Universum bilden, überspannt diese unendliche Weite, steht in der Bibel, with the palm of his hand. Wie heißt Palm auf Deutsch? Mit der Spanne seiner Hand überbrückt er. Milliarden. Von Sternen. Ganze Systeme, die unser Universum darstellen. Wiederum dieser selber Gott, ist das richtig, selber Gott? Selber Gott, der das unendlich Große geschaffen hat, hat mit seinen selben, diesen selben kleinen Händen dieses unendliche Kleine, unendlich klein, so unendlich klein, dass wir das nicht sehen können, planetarische System, das wir Atome nennen, auch geschaffen. Und wenn man bedenkt, dass diese kleine planetarische Systeme, die wir Atome nennen, dass man davon Millionen braucht, man muss Millionen davon zusammenpacken, um nur die Breite eines Haares zu überbrücken. Das ist doch unvorstellbar. Gott in seine Größe, aber im Kleinsten da zu sein, es zu sehen, es zu schaffen, mit denselben Händen, es ist unfassbar. Und mittendrin in diese Spanne, hat mal ein Wissenschaftler gesagt, stehen wir als Menschen. Das unendliche Kleine im Atom und das unendliche Große im Kosmos. Kosmos und, ist das richtig, Mikrokosmos? Ja, und mittendrin stehen wir. Das ist nicht meine Stärke, Wissenschaften, mit Gewissheit nicht. Aber ich liege manchmal nachts wach und denke echt darüber. Und da kann ich auch hier diese, nicht nur die neue Lieder singen, sondern ich kann dann plötzlich diese alte Lieder singen, die ich gar nicht mag. Wie groß bist du? How great thou art. Kennt ihr das Lied? Ein wunderschönes Lied vom Text. Musikalisch vielleicht passt es, aber wörtlich, das ist ein, wirklich ein Schatz an Erkenntnis Gottes. Das ist das, was wir füreinander haben. Und Paulus sagt, hey, hört mal zu, das ist, was ich euch bringe. Die Größe unser Gottes, der Gott des jüdischen Volkes. Und ihr wollt mich dafür umbringen? Das Lichtlein auslöschen? Bei Jesus war es genau, da kommt er als Hoffnung, als kleiner Mensch. So klein und einsam. Der Gewalt diese Welt ausgesetzt. Und sollte auch gleich von vornherein ausgelöscht, getötet werden. Warum? Da gibt es jemand hinter den Pharisäern und Sadduzäern, die religiösen Menschen, die diese wahre Beziehung zu Gott auslöschen will. Religion. Legion, to be legend. Religion heißt verbunden sein. Re heißt wieder. Religion heißt mit Gott wieder verbunden werden. Das ist wahre Religion. Das ist Christentum. Und das tut Gott und tut nicht der Mensch. Vers 9. Zwar meinte auch ich selbst, ich musste viel gegen den Namen Jesus von Nazareth tun. Jetzt ist er ganz offen. Hier ist der Gott. Ich bin ihm begegnet. Ich kenne ihn. Er ist auferstanden, aber gleichzeitig sagt er, ich bin ein blöder Ochse. Ich selbst, er ist ganz offen und ehrlich. Es geht gar nicht hier um Paulus und seine Erkenntnis, dass er gut dasteht oder dass er gerecht ist. Überhaupt nicht. Paulus ist hier Mittel zum Zweck. Es geht ihm um die Wahrheit und nichts anderes. Nicht um seine Erkenntnis. Nicht um irgendwas, was er hier als großer Guru weitergeben soll. Überhaupt nicht. Ich bin ein Ochse, sagt er hier. Zwar meinte auch ich selbst, ich musste viel gegen den Namen Jesus von Nazareth tun. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Dort brachte ich viele Heilige ins Gefängnis, wozu ich Vollmacht von den hohen Priestern empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Mann, das muss Paulus das Leben lang gequält haben, dass er das mit seinen Geschwistern getan hat. Die Geschwister, die er so liebt, Gottes Kinder, hat er getötet. Und nicht nur da, er hat sie dazu gezwungen, dass sie Gott verfluchen. Das war Paulus' Erkenntnis. Da komme ich her, das war unser Thema am Sonntag. Ich war ein Lepra, ein Aussätziger. Ich meinte es gut. Ich habe mein ganzes Wissen, mein Intellekt, mein ganzes Herz investiert in den Ganzen. Und was ist dabei herausgekommen? Ich bin als Ochse in der falschen Richtung gegangen. Das will er hier sagen. Ich war nun nicht selbst verloren und verraten und verkauft und verfinstert, von Teufel getrieben, obwohl ich religiös war. Ich habe andere damit hineingerissen. Das ist ein tiefes Erkenntnis der Unzulänglichkeit und das ist ein klares Bekenntnis. Paulus lässt nichts an seine Person. Unsere Zeugnisse, was sind da? Wie toll, kein Wunder. Manchmal höre ich Zeugnisse und denke, Mann, kein Wunder, dass Gott dich liebt. Du bist ja so ein toller Typ. Und er braucht dich aber ganz bestimmt im Reich Gottes. Jetzt weiß ich, warum du dich bekehrt hast. Du bist ja so begabt. Gott wird wahrscheinlich sein Reich ohne dich gar nicht bauen können. Völlig unmöglich. Und wenn ich dein Zeugnis höre, dann denke ich selbst, was bin ich für ein armer Hund. Kennst du solche Zeugnisse? Das verherrlicht Gott nicht. So ist Paulus' Zeugnis nicht. Ihm geht es ganz allein um die Herrlichkeit Gottes hier. Er sagt, als ich nun nach Damaskus, Vers 12, reiste, mit Vollmacht und im Auftrag des hohen Priester, sah ich mitten am Tage, o König, auf dem Weg ein Licht von Himmel. Guck mal, er ist offen und ehrlich, aber er hat die Achtung und den Respekt vor diesen Menschen, die eigentlich so verkommen und kaputt sind. Warum kann er sagen, o König? Warum hat er die Achtung vor Felix nicht verloren, jetzt vor Festus nicht, vor Agrippa nicht und seine Frau, die letzten Endes eine bessere war? Ihr wisst, was ich meine. Es war eine leichte Frau. Mit denen getrieben für ein paar Jahre und dann mit den anderen. Und sie soll laut Geschichte unheimlich schön gewesen sein. Eine wunderschöne Frau. Sie könnte die Männer so um ihr Finger rumdrehen. Und die Männer wollten sich, ne? Soweit ich weiß, Festus zu diesem Zeitpunkt war 72 Jahre alt. Und so ein junger Schnuckiputz. Das war doch was. Tja, wie Hollywood, oder? Als ich nun nach Damaskus reiste mit Vollmacht und im Auftrag des hohen Priesters, sah ich mitten am Tage, o König, auf dem Weg ein Licht von Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisen, umleuchtete. Eine Offenbarung Gottes. Gott offenbart sich, dass es immer Licht. Und Licht wird gebraucht, wo Finsternis vorhanden ist. Wozu denn Licht, wenn keine Finsternis da ist? Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu löcken. Also treten. Was steht bei euch? Kick auf Englisch. Ja. Paulus war ein Kicker, ein Fußballer. Dieser Stachel ist eigentlich einen langen spitzen Stab. Wisst ihr, wozu man sie bräuchte? Um Ochsen, die widerspenstig waren, beim Pflügen in der richtigen Richtung zu treiben. Was sagt Paulus hier? Gott sagt zu mir, du alter Ochse. Paulus, da ist eine Menge Kraft da. Da ist eine Menge an Energie. Da ist eine Menge Wollen. Aber es ist ganz in der falschen Richtung. Mit all dein Denken, mit all dein Wissen, mit all deiner Erkenntnisse, mit all deiner Ausbildung, religiös, unter Gamaliel, erste Sahne, du bist der Größte, du gibst all deine Erkenntnis, du weißt mehr als alle Jünger zusammen und du willst mehr, du bist so energisch, aber was hast du erreicht mit dem Ganzen? Vers 15, ich aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. David sagt in dem Psalm, ich zitiere das gern, weil es die Macht Gottes uns deutlich macht. Und das ist das, glaube ich, was wir heute auch begreifen sollen, wie groß und mächtig Gott eigentlich ist als Schöpfer. Wisst ihr, hier lief Paulus umher, wie die Pharisäer, die ihm hassen und vernichten wollen, lief er her und versuchte, die Christen umzubringen, brachte die Christen um. Anscheinend war das für Gott kein Problem. Er offenbart sich einfach und sagt Paulus, hallo, ich bin Jesus. Er macht ihn nicht platt. Er löscht sein Leben nicht aus. Er sagt einfach, hallo, Paulus, ich hab dich lieb. Du siehst mich als Feind, aber ich bin Jesus. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße. Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Das ist oft so in der Geschichte. Jesus sagt uns, Johannes schreibt in der Offenbarung, dass Gott gleichgültige Menschen nicht mag. Entweder für oder gegen. Alles, was dazwischen sagt er, das ist zum Auskotzen. Das mag ich nicht. Lauwarm, entweder heiß oder kalt. Paulus war ganz gegen Gott. Und Paulus hat solch eine Begegnung mit Gott, das dreht sein Leben ganz um. Paulus wusste, ich war ein ganzer Ochse, jetzt bin ich ganz für Gott da. Ich war ganz dagegen, das haben wir auch am Sonntag gesehen, ganze Sünder. Aussätziger, ja, waren wir. Und nun sind wir rein geworden. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, um von der Gewalt des Satans zu Gott. Das sind heftige Worte, oder? Unsere Freunde, Nachbarn, die Jesus nicht haben, sind in der Finsternis. Wenn du mit Gott wandelst, bist du im Licht. Von der Finsternis ins Licht kannst du nur kommen, wenn du umkehrst. Und Umkehr heißt ganz, von dieser Richtung in der Richtung. Vom Tod zum Leben und nichts anderes. Und wie am Sonntag gesagt, es ist so schade, dass dieses Evangelium nicht mehr gepredigt wird. Das macht mich so traurig. Jesus, das Evangelium, Jesus und Gott selbst ist zum Selbstbedienungsladen geworden. Brauchst du Gott für dies? Brauchst du ihn für das? Gott ist Mittel zum Zweck. Und das haben wir alles der Wohlstandstheologie zu verdanken. Gott ist nicht Gott. Gott ist nicht Ziel, sondern Gott ist die Bahn, worauf wir laufen. Das Ziel sind wir. Gott ist lediglich ein Mittel zum Zweck und kein Gott mehr. Gott ist nicht gekommen, und das wird verkündigt, Gott ist nicht gekommen, um deine Probleme zu lösen. Gott ist gekommen, um dich zu erlösen. Aus die Hand Satans. Dich von Finsternis ins Licht zu bringen. Und wenn er dich einmal erlöst hat, aus die Klauen des Widersachers, dann wird er auch dadurch deine Probleme lösen. Das tut er. Er heilt, er richtet auf. Er erfüllt mit Freude. Er schenkt Erfolg. Er will, dass wir gesund sind. Die Grundlage muss aber da sein. Die Grundlage, die Paulus hier zu verkündigen hat. Von Finsternis ins Licht, aus die Hand Satan in die Hand Gottes, aus die Gewalt des Satans zu Gott. Jesus, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, um zu erlösen. Und damit du uns erlöst, musst du uns zeigen, dass wir verloren sind, hoffnungslos
verloren. Wie Paulus mit allem Können, alle Gaben, alles an Wollen in der falschen Richtung. Ganz daneben. Wir danken dir aber, dass du ihm begegnet bist und erleuchtet hast. So bitten wir dich auch, dass du uns begegnest und uns Licht schenkst. Und dass du uns zeigst, wer wir sind und wo wir herkommen. Aber nicht nur das, wozu du uns und woraus du, was du aus uns getan hast in Jesus Christus. Von hoffnungslos verlorenen Menschen zu Kinder Gottes, in uns neues Leben gezeugt und sein Geist gegeben. Und nicht nur sein Geist, sondern alle Verheißungen, die Ja und Amen sind in Jesus Christus. Wir danken dir für den Reichtum, den wir geerbt haben, und bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir das Evangelium so bringen, wie Paulus es den Menschen gebracht hat. Auch wenn er abgelehnt wurde, auch wenn er einsam war, auch wo seine Freunde ihn vergessen hatten, wo nur die Ankläger kamen aus Jerusalem und nicht seine Brüder und Schwestern, so wie er da treu blieb, bitten wir dich, dass wir auch treu bleiben. Auch wo es einsam wird, wenn es ums volle Evangelium geht. Wir bitten dich, dass du schenkst, dass wir ganze Sache machen mit dir, sodass wir auch ganze Freude und Freiheit und auch alles an Reichtum, was wir brauchen, nicht nur das Materielle, sondern aber auch ja, die seelische Freude und geistliche Erkenntnis, Herr. Wir danken dir, dass du der Geber gute Gaben bist, der Geber alle gute Gaben und dass du deinen Kindern gerne gibst. Wir bitten dich, reinige du und befreie du uns von unserer Vergangenheit, sodass wir mit dir wandeln können in der Freiheit und Herrlichkeit, die du uns geschenkt hast in Jesus Christus. Und wir danken dir dafür, dass Paulus dafür gebetet hat, dass wir das erkennen, welche die Höhe und die Tiefe und die Weite der Kraft und Herrlichkeit und Freiheit und Freude in Jesus Christus ist. Wir danken dir für Paulus, Jesus, und bitten dich, dass du uns auch segnest, wie du uns ihm gesegnet hast und gebraucht hast, Herr. Amen.